Sie hören den Kurier.
Noch vor wenigen Wochen hat Alexei Anatoljewitsch Nawalny im Berliner Charité-Krankenhaus mit dem Tod gerungen. Kaum gesund ist er in das Land zurückgekehrt, in dem er vergiftet wurde, nach Russland. Doch gleich am Flughafen hat man Nawalny verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Und wie wir vor wenigen Minuten erfahren haben, wurden auch weitere Vertraute Nawalnys, darunter seine Sprecherin, festgenommen. Wieder einmal stellt sich die Frage, warum hat der russische Präsident Wladimir Putin so viel Angst vor einem Mann, der noch vor wenigen Jahren völlig unbekannt war und nur in einer kleinen russischen nationalistischen Partei durch rechte Parolen aufgefallen ist. Morgen Samstag jedenfalls soll landesweit für Nawalny demonstriert werden. Es werden weitere Zusammenstöße und Verhaftungen erwartet. Kann Nawalny Putin wirklich gefährlich werden oder ist das nur der Wunschtraum von EU-Politikern, die Putins Macht beschnitten sehen wollen? Das wollen wir heute herausfinden und ich habe dafür den Russland-Experten Gerhard Mangold von der Universität Innsbruck eingeladen, die Lage zu analysieren. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Bevor wir nach Russland blicken, noch kurz zur österreichischen Innenpolitik. Dort beschäftigt uns ja seit Tagen das Impfchaos und da vor allem die, man muss es so offen sagen, Korruption bei Impfungen. Denn dass einige Bürgermeister nicht nur sich, sondern auch noch gleich ihre Angehörigen impfen lassen, während vor der Türe Menschen warten, die den Impfstoff dringender brauchen würden, ist ein Skandal. Ein Skandal, der eine Gesellschaft dazu bringen kann, das Vertrauen in die Maßnahmen der Politik zu verlieren. Wer mehr dazu hören möchte, der sollte sich unbedingt auch unseren gestrigen Podcast von meiner Kollegin Caroline Bartosch anhören. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat gestern jedenfalls in der ZIP 2 klare Worte dazu gefunden.
Es lautet ganz konkret die Formulierung, Bewohner, also Personen mit einer regelmäßigen Tätigkeit oder regelmäßigem Aufenthalt im Alten- und Pflegeheim. Das sind etwa nach unserem Verständnis Physiotherapeutinnen oder Physiotherapeuten oder die Ehemänner oder Ehefrauen von Bewohnerinnen und Bewohnern. Es kann aber auch ein Freiwilliger sein, der kontinuierlich regelmäßig mitarbeitet und hilft. Wenn ein Bürgermeister diese ehrenamtliche freiwillige Tätigkeit durchführt, dann ja, sonst Kraft seines Amt das natürlich nicht.
Und wenn Bürgermeister jetzt argumentieren, dass sie geimpftermaßen endlich wieder ihre Mitbürger im Altersheim besuchen können, dann stelle ich die Frage, wen will man als Patient lieber sehen, die eigenen Angehörigen oder einen Politiker? Das Argument ist einfach grundfalsch. Die hohe Politik, und da kann sich Anschober nicht rausreden, hat jedenfalls dafür zu sorgen, dass nicht einige wenige es sich richten können. Auch Russland ist von Corona stark betroffen, 66.000 Menschen sind bereits gestorben. Das sind aber nur die offiziellen Zahlen. Glaubt man dem russischen Statistikamt, sind die Todeszahlen dreimal so hoch. Die Kritik am Präsident Wladimir Putin allerdings ist kaum zu hören, zumindest in den offiziellen Nachrichtenagenturen in Russland. Stark kritisiert wird Putin von seinem Widersacher Alexei Nawalny. Und nur weil er jetzt im Gefängnis sitzt, heißt das noch lange nicht, dass Nawalny aufgibt. In einem fast zweistündigen Video wirft Nawalny Putin so ziemlich alles an den Kopf, was er finden kann. Das Video wurde noch in Deutschland produziert. Darin greift er nun den Präsidenten vor allem persönlich an, zeigt eine riesige Prunkanlage am Schwarzen Meer, angeblich Putins Palast. Nawalnys Team ist es von einem Gummiboot aus gelungen, eine Drohne darüber kreisen zu lassen. Die Aufnahmen zeigen einen weißen Palast, riesige Gärten, eine in den Hang gegrabene Eishockeyhalle und sogar ein Amphitheater. Das Gelände sollte 39 Mal so groß sein wie das Fürstentum Monaco.
Владимир Владимирович Путин. Ну и в-четвертых,
заглянув внутрь, вы поймете, что президент России психически нездоров.
Он помешался на богатстве и роскоши.
Und er geht auch intensiv auf das Familienleben Putins ein, spricht genüsslich über Putins Ex-Frau und zwei mutmaßliche Geliebte. Und er zeigt auch Bilder einer angeblich unehelichen Tochter Putins. Doch hat Nawalny damit vielleicht sogar schon sein Todesurteil unterschrieben? Bei mir im Studio begrüße ich jetzt Gerhard Mangold. Er ist Professor an der Universität Innsbruck für internationale Politik und ein ausgewiesener Russland-Experte. Herr Mangold, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Danke, dass Sie mich auf Sendung haben.
Herr Mangold, gleich erste Frage. Warum zur Hölle ist Alexei Nawalny überhaupt nach Russland zurückgekehrt? Droht ihm da nicht eine große Gefahr?
Ja, diese Gefahr drohte ihm und sie hat sich ja zum Teil schon eingestellt mit der Untersuchungshaft, die jetzt über ihn verhängt wurde. Und Nawalny wusste natürlich, dass genau das auf ihn zukommt. Aber er wollte die Pläne und Erwartungen von Präsident Putin durchkreuzen, der sich sehr stark darauf konzentriert hat, alles zu tun, um Nawalny im Exil zu halten, ihn nicht nach Russland zurückkehren zu lassen mit neuen Vorwürfen, die strafrechtlich und zivilrechtlich gegen ihn erhoben wurden. Aber für Nawalny war klar, wenn er im Exil bleibt, selbst gewählt oder erzwungen, dann kann er nicht mehr wirklich direkt auf die russische Politik eingreifen, dann kann er nicht mehr informeller Oppositionsführer sein. Bliebe er im Ausland, würde er in Russland langsam vergessen, so wie viele andere Putin-Kritiker vor ihm auch.
Genau. Das Interessante war, gleich nach seiner Landung ist Nawalny verhaftet worden, aber hat die Verhaftung nicht Nawalny sogar noch populärer gemacht? Ist er damit nicht noch mehr in den Fokus geraten?
Alles, was von Seiten der Führung Russlands in den letzten 9 Monaten getan wurde, angefangen mit diesem Vergiftungsversuch an Nawalny, hat eigentlich etwas bewegt, was nicht im Sinne der politischen Führung sein kann. Nämlich Nawalny ist bekannter geworden, obwohl ihn immer noch etwa 20% der Russen nicht kennen. Mhm. Und die Zustimmung zu seiner Tätigkeit ist auch viel stärker geworden. Also das Attentat hat ihn berühmter gemacht, bekannter gemacht, einflussreicher gemacht. Und jetzt natürlich die neuen Aktionen des Staates gegen ihn werden diese Bekanntheit steigern und werden die Unterstützung für ihn zumindest über die sozialen Medien weiter verstärken.
Wie schaut es denn mit den russischen Medien aus? Schweigen die ihn tot oder gibt es auch hier Berichterstattung zumindest über seine Verhaftung?
Es gab einen Bericht auf der Gazprom Media gehörenden Fernsehstation NTV, natürlich ein tendenziöser Bericht, der sich gegen Nawalny richtete und die Verhaftung befürwortete. Die Staatssender Rossiya und Первый канал hingegen haben diese Sache weitestgehend verschwiegen, so wie sie das immer tun. Nawalny wird eben von der politischen Führung in Russland seit Jahren diskreditiert, diffamiert und medial marginalisiert, indem man nicht über ihn spricht. Es ist ja bekannt, dass Wladimir Putin beispielsweise nie seinen Namen verwendet, sondern immer von dem Bürger spricht oder zuletzt eben von Berliner Patienten. Aber Nawalny hat die sozialen Medien, die er sehr, sehr gut beherrscht und mit denen er kommuniziert, ob das jetzt sein YouTube-Kanal ist, ob das jetzt sein Telegram-Kanal ist oder andere soziale Medien, die er nutzt. Er weiß, sein Publikum zu finden und das ist vor allem ein jüngeres, städtisches, gebildeteres und wohlhabenderes Publikum. Und das kann er an den Staatsmedien vorbei jederzeit erreichen.
Bleiben wir noch kurz bei der Verhaftung. Weswegen wurde er eigentlich offiziell verhaftet? Was war der Grund?
Vorgeworfen wurde ihm, die Bewährungsauflagen aus einem Urteil aus dem Jahr 2014 nicht befolgt zu haben. Er muss nach diesen Auflagen 2-mal monatlich vor der zuständigen Behörde erscheinen. Das hat er natürlich nicht getan, als er in Deutschland behandelt wurde, aber für Ende Dezember wurde von dieser Behörde ein Termin anberaumt, an dem Nawalny eben in Moskau sein sollte. Das war er nicht und das wird als Verstoß gegen die Bewährungsauflagen gewertet und das führte dazu, dass die Strafvollzugsbehörde beantragt hat, die ursprüngliche Bewährungsstrafe von 3,5 Jahren jetzt in eine Haftstrafe umzuwandeln und deswegen ist er jetzt in Untersuchungshaft.
Und wie lange wird er im Gefängnis bleiben, kann man das schon sagen?
Zunächst einmal für 30 Tage, das war der Richterspruch vor einigen Tagen. Es ist aber so, dass für den 2. Februar, der Termin kann sich allerdings noch ändern, eine erste Gerichtsanhörung festgelegt wurde in dieser Sache. Es kann sein, dass dann sehr rasch ein Urteil gefällt wird, dass entweder die Vorwürfe der Strafvollzugsbehörde zurückweist und Nawalny geht frei oder Nawalny könnte tatsächlich für 3,5 Jahre in Haft kommen und wegen anderer Vorwürfe, die an ihn gerichtet sind, wie Veruntreuung von Spendengeldern an seine Stiftung zur Bekämpfung der Korruption, könnte er noch weitere Jahre im Gefängnis verbringen müssen.
Wie gefährlich ist es denn für Nawalny gerade im Gefängnis? Denn die Frage ist halt schon, dort könnte man eigentlich sehr, sehr unauffällig vielleicht auch Nawalny ermorden. Die andere Frage ist natürlich, wäre ein Tod Nawalnys nicht kontraproduktiv, weil es ihn zum Märtyrer machen würde und ihn dann noch größer machen würde?
Ich habe immer die Ansicht vertreten, dass eine Inhaftierung Nawalnys eben ihn zu einem Märtyrer der Opposition machen würde und dass die Ermordung natürlich große Proteste auslösen würde. Aber in der politischen Führung und hier vor allem unter dem Einfluss der Geheimdienstleute ist man der Überzeugung, dass man diese Proteste überstehen könnte und dann wäre Nawalny ein für alle Mal beseitigt. So in Erinnerung an Stalins Ausspruch, kein Mensch, kein Problem. Also wenn Nawalny ermordet ist und tot ist, dann gibt es auch keine Probleme mehr mit ihm. Ich glaube aber, dass das eine falsche Einschätzung ist, dass jedes weitere Vorgehen gegen Nawalny und sei es nur eine Haftstrafe, seine Position in der russischen Opposition nur stärkt.
Jetzt kommen wir schon zur großen Frage, nämlich warum hat Putin offensichtlich so viel Angst vor Nawalny?
Nun, Nawalny ist sicherlich hervorragend in der Mobilisierung von Protesten. Er ist hervorragend in der Kommunikation von Kritik an politischen System in Russland. Er hat eben seine sozialen Medien, mit denen er weit ausgreift. Sein jüngstes Video etwa über Putins Palast, also dieses herrliche Anwesen an der Schwarzmeerküste, das für den Präsidenten vorgesehen sein soll, hat schon mehr als 40 Millionen Klicks in Russland erreicht. Das sieht man schon, wie groß die Reichweite ist. Aber es ist so, dass Nawalny in der russischen Bevölkerung immer noch polarisiert. Da gibt es eine wachsende Zahl von Personen, die seine Tätigkeit gutheißen, aber es gibt einen noch deutlich größere, einen deutlich größeren Prozentsatz der Bevölkerung, die Nawalnys Tätigkeit nicht gutheißt. Das heißt, Nawalny könnte, so meine Vermutung, bei Präsidentenwahlen bis zu 15% erreichen, aber nicht mehr. Deswegen hatte ich immer argumentiert, Nawalny ist ein Ärgernis für Wladimir Putin, aber keine reale Gefahr im Sinne des Gefahrs eines Regimewechsels. Aber offensichtlich war es für Putin genug, war es für die Geheimdienstler genug und sie wollten ihn loswerden, eine ziemlich törichte Aktion.
Ja, die Frage ist, ob Putin Nawalny ja nicht größer macht, als er ihn ist, also auch indem er ihn halt bei seinem Namen nicht nennt, dann ist halt der Unausgesprochene, aber das ist ja wieder sozusagen etwas, was die Menschen dann vielleicht auch interessiert. Jetzt hat Putin dann schon die großen Medien alle unter Kontrolle. Das heißt, ist es aus seiner Sicht nicht einfach besser, ihn mit Desinformationskampagnen einfach zum Buhmann zu machen, noch mehr als er ist und ihm versuchen, Sachen anzuhängen, anstatt ihn da versuchen, ermorden zu lassen?
Das wäre meines Erachtens sicherlich klüger gewesen. Auch die Liberalen in der politischen Führung Russlands sind eigentlich von dieser Strategie überzeugt gewesen, eben ihn nicht zum Helden zu machen, ihn nicht durch staatliche Übergriffe bekannter und beliebter zu machen. Aber man hat das bei den Geheimdienstkreisen offensichtlich ganz anders gesehen. Es ist aber natürlich auch so, dass Nawalny Putin permanent angreift. Warum? Er möchte seine Tätigkeit, Nawalny möchte seine Tätigkeit als Duell mit dem Präsidenten inszenieren, sodass er auf die gleiche Ebene gehoben wird wie Wladimir Putin als sein dezidierter und erklärter Gegner. Und das ist etwas, was natürlich von Putins Seite verhindert werden soll, weil das natürlich Nawalny aufwertet und das eben nicht geschehen soll. Aber Nawalny drängt immer weiter und jetzt mit der Veröffentlichung dieses neuen YouTube-Videos hat er das erst recht wieder zu einem persönlichen Duell mit Putin stilisiert, auch als er sagte, angefragt, warum er nach Russland zurückkehre. Da hat er immer wieder gesagt, ich habe keine Angst. Er meinte seine Anhänger, solltet auch keine Angst haben. Aber er, gemeint war Wladimir Putin, hat Angst vor mir. Also das ist schon auch eine Kommunikationsstrategie von Nawalny.
Genau, ist eine beliebte politische Strategie. Der Kleinere wächst am Größeren, sozusagen hebt sich auf eine Ebene, damit selber größer erscheint. Ja, die Frage ist auch, ob Putin verhindern kann, dass Nawalny wieder bei einer Wahl antritt. Nawalny hat ja zuletzt ja versucht, auf Regionalwahlen auszuweichen, um dort anzutreten, um einfach auch wieder Aufmerksamkeit zu generieren. Kann man so etwas verhindern aus Putins Sicht?
Nun, durch die strafrechtlichen Verurteilungen gegen ihn 2013 und 2014 hat Nawalny eben für längere Zeit das passive Wahlrecht verloren. Er kann also nicht selber für ein gewähltes Amt kandidieren. Das machte sich bemerkbar, als er zum Beispiel bei den Präsidentenwahlen in Russland im März 2018 nicht zugelassen wurde. Wenn die Bewährungsstrafe jetzt in eine Haftstrafe umgewandelt wird oder neue Urteile mit Haftstrafe auf ihn zukommen, dann bleibt dieses passive Wahlrecht für ihn länger verloren. Aber was Nawalny schon macht, und da ist er eine Irritation für die politische Führung, er hat Stäbe eingerichtet in ganz Russland, die darauf ausgerichtet sind, den Leuten zu sagen, wie sie am besten wählen sollen. Ob das jetzt ein Kommunist ist oder ein rechter Nationalist oder ein Sozialdemokrat, Hauptsache den wettbewerbsstärksten Kandidaten zu wählen, um den Kandidaten der Regierungspartei Geeintes Russland zu einer Niederlage zu treiben. Und das ist bei den Wahlen im September 2018 eine sehr wichtige Strategie, denn die Hälfte der Abgeordneten des parlamentarischen Unterhauses der Staatsduma wird in Direktwahlkreisen gewählt, wo auch nur die relative Mehrheit genügt, um das Mandat zu erringen. Und wenn Nawalny hier in einigen Wahlkreisen orchestriert sagt, wählt den nur, um den Kandidaten von Geeintes Russland zu verhindern, dann könnte das die Mandatsmehrheit von Geeintes Russland in der Staatsduma doch deutlich verringern.
Mhm. Auffällig ist, dass die EU sich sehr stark auf die Seite von Nawalny legt. Auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat da mehrfach interveniert. Aber muss sich die EU da nicht ein wenig hinterfragen, wen sie da eigentlich verteidigt? Nach Stichwort der Feind meines Feindes ist mein Freund, denn Nawalny hat ja doch auch ziemlich viele Aussagen getätigt, die nicht mit dem europäischen Wertekonzept übereinstimmen, etwa nationalistische Aussagen, auch homophobe Aussagen. Also was erhofft sich die EU dann auch von Nawalny?
Ich denke, sowohl in der Politik als auch in der medialen Kommunikation in Europa oder auch in den USA wird die Persönlichkeit von Nawalny entweder nicht vollständig dargestellt oder es werden bestimmte Dinge bewusst verschwiegen, nämlich die problematische Natur seines Denkens, sein Machtverständnis, sein Politikverständnis. Er hat lange Jahre in einer rechtsnationalistischen Bewegung gearbeitet mit dem Namen Narod, also Volk, und er hat dort vor allem gegen Islamisten, gegen Leute aus dem Kaukasus, aus Zentralasien gehetzt. Er hat auch immer auf einem Marsch der Nationalisten, der jeweils am 4. November jeden Jahres stattfindet, immer wieder Brandreden gehalten, ethnisch-russisch-nationalistische Brandreden. Und seine Verteidiger sagen nun, er hätte das hinter sich zurückgelassen. Aber das ist nun eben auch nicht so richtig, denn Nawalny hat diese Aussagen von damals, also aus der Zeit 2007 bis 2010, in einem Interview mit dem Guardian verteidigt und gesagt, er stehe immer noch dazu. Er hat sich eben nie entschuldigt für diese Aussagen, hat sich nie davon distanziert. Er ist auch sozialkonservativ, indem er gegen Homosexualität auftritt, wobei schwer zu sagen ist, ob ihm das ein Anliegen ist oder ob er damit nur punkten will. Mhm. Bei jenen Teilen der russischen Bevölkerung, dieser Teil ist sehr groß, der gegen Homosexualität eingestellt ist. Und er hat erst um und längst wieder gegen zentralasiatische Arbeitsmigranten gehetzt. Das heißt, Nawalny ist ein rechter Nationalist. Er ist aber auch ein investigativer Journalist, der die Bekämpfung der Korruption zu seinem Leitthema gemacht hat. Und da bin ich der Ansicht, dass Nawalny das ab 2010 gemacht hat, weil er eingesehen hat, dass er mit seinen rechtsnationalistischen Losungen nur eine begrenzte Reichweite haben wird. Aber wenn er die Korruption der Eliten thematisiert und die Korruption in Russland allgemein thematisiert, von der nahezu jeder Bürger fast täglich betroffen ist, dann könnte seine Reichweite größer werden. Und mit dieser Spekulation, mit diesem Kalkül hatte Nawalny auch recht.
Das heißt, dass ein Strategiewechsel ist, um auch sozusagen mehr Macht und mehr Einfluss zu bekommen. Jetzt schauen wir vielleicht ein bisschen in die Zukunft. Nawalny hat für morgen, den 23. Jänner, zu landesweiten Protesten aufgerufen. Wie groß werden die? Und hat Nawalny da vielleicht auch in den letzten Monaten sogar eben an Macht gewonnen?
Nun, die Vorbereitungen über soziale Medien, um Leute auf die Straße zu bringen, sind sehr intensiv, sind enorm durch seine Anhänger, aber auch durch die weiter möglichen Appelle Nawalnys persönlich. Es ist schwer zu sagen, wie viele Leute diesem Protestaufruf folgen werden. An sich ist es eine nicht genehmigte Versammlung und die Staatsmacht hat schon einige Mitarbeiter Nawalnys verhaftet, die zur Teilnahme an diesen Protesten aufgerufen haben. Wenn man sich anschaut, wie viele Menschen eigentlich zu dieser Polizeistation in Chimki im Norden Moskaus gekommen sind, als dort die Anhörung Nawalnys bezüglich der Untersuchungshaft stattfand, da waren es relativ wenige. Das war überraschend wenig. Ob das jetzt schon ein Hinweis darauf ist, dass die Proteste morgen eher etwas gering ausfallen werden, ist schwer zu sagen. Es ist alles möglich. Aber es ist natürlich so, dass die Staatsmacht dann alles tun wird, um diese Proteste aufzulösen. Und mit Massenverhaftungen ist sicherlich zu rechnen, wenn es große Proteste werden.
Das heißt, die russischen Behörden sind da schon in Stellung gebracht und werden da recht scharf gegen die Demonstranten vorgehen, meinen Sie?
Ja, zweifellos. Ja.
Sie haben auch schon diesen russischen Palast da angesprochen, für Putin am Schwarzen Meer und überhaupt die Rolle der sozialen Netzwerke. Jetzt will Russland auch Aufrufe für Nawalny in sozialen Netzwerken verbieten, aber geht das überhaupt noch? Ist da nicht schon der Zug abgefahren?
Nun, wahrscheinlich lässt sich das nicht wirklich exekutieren, selbst wenn der Wille der Staatsmacht da ist. Aber man könnte versuchen, über das Gesetz über Extremismus bestimmte Webseiten dann einfach zu sperren. Mhm. Das ist eine gesetzliche Grundlage, die es in Russland gibt, dass Webseiten oder Social Media Accounts, die zu Extremismus aufrufen, man könnte natürlich den Aufruf zu den Demonstrationen morgen als Aufruf zum Extremismus deuten, dass solche Webseiten und Social Media Accounts geschlossen werden können. Da wird sicherlich einiges in diese Richtung probiert werden und durchgeführt werden, aber das durchbricht nicht die vielen Kanäle, die Nawalny und seinen Mitarbeitern zur Verfügung stehen, um an die Anhänger zu appellieren und um sie auf die Straße zu bringen.
Mhm. Man sieht auf jeden Fall, dass die russische Staatsmacht und allen voran Präsident Putin schon sehr besorgt ist. Schauen wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft. Wie wird denn das Match ausgehen? Muss sich Putin wirklich fürchten, da sozusagen irgendwann einmal von Nawalny gestürzt zu werden?
Also im Augenblick gar nicht und auch auf absehbare Zeit nicht. Wie gesagt, Nawalny ist eine polarisierende Figur. Das könnte sich sicherlich ändern, wenn es mehr mediale Berichtsgerechtigkeit gäbe. Aber im Augenblick ist er kein Gefahr im Sinne eines von ihm ausgelösten Regimewechsels, eines Sturzes von Wladimir Putin. Dazu ist er zu schwach und er sollte eben auch nicht überschätzt werden. Und diese Neigung, ihn etwas zu überschätzen, seine Reichweite, seinen Einfluss, den finden wir, und das ist unglücklich, bei vielen westlichen Politikern und Aktivisten.
Das ist ja etwas, wo sich Putin und die westlichen Politiker vielleicht sogar einig sind, nämlich, dass sie Nawalny ein wenig überschätzen. Herr Mangold, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Und jetzt habe ich für euch noch eine kuriose Geschichte, ebenfalls mit Russland bezogen. Exzentrische Firmenchefs kennen wir ja einige, aber dass man seinen Tod vortäuscht, um dann mit der Geliebten nach Russland abzuhauen? Aber der Reihe nach. Im April 2018 hat sich Karl Erivan Haub, damals 58 Jahre alt, frühmorgens alleine von Zermatt in der Schweiz auf den Weg zum Gipfel des Kleinen Matterhorn gemacht. Doch er ist nie zurückgekommen. Bis in den Sommer hinein hat es mehrere Suchaktionen gegeben, doch von Haub keine Spur. Keine Leiche, kein Gewandfetzen, nichts. Haub ist nicht irgendwer, sondern Chef der deutschen Tengelmann-Gruppe, die unter anderem Kick, Obi oder den Discounter Netto besitzt und milliardenschwer. Eigentlich hätte er heuer für tot erklärt werden sollen, aber die Familie hat vor kurzem den Antrag für eine Todeserklärung wieder zurückgezogen. Angeblich sind Textnachrichten aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass sich Haub mit seiner Geliebten nach Moskau abgesetzt hat. Eine Armada von Privatdetektiven ist derzeit damit beschäftigt, ihn zu finden. Und wie immer geht's ums liebe Geld, denn seit dem Verschwinden von Karl Erivan schwellt jetzt ein Familienstreit um die Neuverteilung der Macht im Konzern. Würde Haupt wieder auftauchen, würde das wohl alles auf den Kopf stellen. Aber hey, Verliebte machen die verrücktesten Sachen und vielleicht ist Karl Erivan Haupt einfach Queen-Fan und hat sich gedacht, I want to break free. Jedenfalls bleibt dran. Das war's für heute, einen schönen Abend noch. Wir haben aber auch noch für das Wochenende einen Daily-Podcast-Spezial vorbereitet, hört also rein. Ton und Schnitt wie immer von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch gleich auf Spotify, Fire oder Apple Podcasts, damit ihr ja nichts verpasst. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.
But life still goes on. I can't get used to living without you by my side.